Schön, euch, Sie zu sehen. Danke für das Vorrecht, heute mit euch das Wort Gottes zu teilen. Es ist ein Thema, das noch anschließt an die Seminartage. Gott gibt es uns schriftlich. Und ich lese nochmal aus dem Abschnitt, den wir schon eben gehört haben, einen Vers. Josua 1, und lass das Buch dieser Weisung nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausführen. Zur kurzen Erklärung, ihr habt das gemerkt, ich habe statt Gesetz Weisung. Das ist auch besser, denn es heißt das Gesetz der Tora im Urtext und Tora ist eigentlich am besten mit Weisung übersetzt und es erschrickt mich nicht so sehr, dass ich gleich ans Strafmandat denke. Okay? Ja. Wenn wir das so lesen, Schwestern und Brüder und liebe Freunde, dann stelle ich mir Josua vor. Josua steht vor ziemlichen Herausforderungen. Er hat eine lange Geschichte hinter sich, auch zusammen mit Mose. Sie sind jetzt vor dem Jordan. Ja, und jetzt soll es rübergehen, aber leider ist das eingetreten, was der Herr auch ihm sagt, Mose ist tot. Er wusste das eigentlich schon, aber es war vielleicht auch eine Erinnerung, halte dich bitte nicht an den Ratschlägen der Leute von gestern und an den Traditionen des Volkes fest. Mose ist tot. Müsste man mancher Gemeinde manchmal auch sagen. Mose ist tot. Man sagt, ah ja, damals und da. Mose ist tot. Was immer da war. Okay, aber immerhin mit Mose zusammen, er war im Grunde ein Leben lang der zweite Mann gewesen, wenn man so will. Mit Mose zusammen war sehr loyal und alles, aber plötzlich hat vielleicht auch gedacht, es wäre schön, wenn er mal so, ja, aber jetzt. Und davor war der Jordan und ein letztlich für ihn unbekanntes Land. Ja. Das soll er jetzt rüber. Und es wird Tage dauern, dann werden sie rübergehen. Könnt ihr euch den Josua vorstellen? Vielleicht waren wir auch in solchen Situationen oder sind im Moment in solch einer Situation, wo wir sagen, ja, es ist eine wichtige Phase, aber ich weiß nicht, wie es geht. Prognosen sind ja immer sehr schwierig, vor allem weil es sich um die Zukunft handelt. Und die weiß man ja bekanntlich nicht. Und wir haben in den letzten Jahren auch gesehen, wie unerwartet Dinge kommen können. Das geht ja nicht immer so schön geplant. Vielleicht als Josua auch vielleicht auf dem Berg war. Ich war zweimal in Jordanien, habe vom Horeb, von dem Nebo aus das Land gesehen. Ja, da sieht man sich vor, eine Landkarte. Ja, und dann gehst du dahin und dann gehst du dahin und da gehst du dahin. Nur wenn er mal runter ist auf den Ebenen des Alltags, da ist das schwieriger. Was von oben so klar schien, das ist auf einmal ziemlich kompliziert. Geht uns ja manchmal auch so, wenn wir miteinander das Wort lesen oder so und die Pläne machen, ja, dann, okay, wir haben das voll im Griff und wir sehen uns. Aber plötzlich gibt es unerwartete Widerstände, es passieren Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben und wir wissen manchmal nicht, wo es hingeht. Ich persönlich jogge gerne und ich weiß, im Urlaub bin ich oft allein gejoggt durch die Wälder und habe mich eigentlich jedes Mal verlaufen. Irgendwie habe ich das geschafft. Auch wenn ich vorher die Karte angeguckt habe, irgendwie, okay, Und dann ging es nur irgendwann weiterlaufen, bis du irgendwo eine Straße findest und dich irgendwo an irgendwas orientieren kannst. Das ist so auf der Landkarte und von oben sieht das oft so klar oder wenn wir auch in der Schrift lesen, aber im Alltag, vor allem wenn irgendwelche Widerstände kommen, plötzlich ist es schwierig. Vielleicht geht es uns auch so als Gemeinde, ich weiß nicht, wo ihr im Moment steht, sagt ja, irgendwann werden wir das neue Land, das hat Gott für uns vorbereitet. Leider ist dazwischen ein Jordan. Und auf der anderen Seite sind auch einige Riesen. Ja. Und große Mauern. Und natürlich träumt man davon, dass man das alles einnehmen will. Aber es ist ein bisschen schwierig. Und oft ist es so, wenn man mit einer Gemeinde über so einen Jordan geht, ich weiß, wovon ich spreche, dann dauert es nicht lange, bis die Ersten sagen, lass uns doch zurückgehen. Lass uns doch zurückgehen. Das war eigentlich, das ist zu unsicher hier. Das geht nicht. Das ist schwierig. Das ist bestimmt nicht Gottes Wille. Wir haben uns geirrt. Vielleicht könnte auch manche sagen, naja, gut, okay, wir wollen halt überleben. Auch eine gute Idee, nicht? Viele Gemeinden wollen in unserer Zeit eigentlich nur überleben. Kennt ihr das Gebet um eine nette Erweckung? Ich sag's mal Englisch, ich versuche es zu übertreten. Not so long and not so loud. We want a nice revival. Nothing heavy, weird or wild. Our first goal is survival. Ihr habt's verstanden? Nicht so laut und nicht so lang. Wir wollen eine nette Erweckung. Hauptsache, wir überleben. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber so stelle ich mir Josua vor und nun sagt Gott, nimm das Land ein. Nicht überleben hier jenseits des Jordan, euch schön einrichten, sondern nimm dieses Land ein. Und er gibt ihm auch einen richtigen Packen Zusagen. Niemand wird dir widerstehen, sei getrost. Ich muss mal gucken. Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Ich glaube, wir haben das alle schon mal. Wer hat dieses Wort schon mal für sich persönlich empfangen? So, oh, ich denke, das sind viele. Ein wunderbares, ermutigendes Wort, das bis heute Kraft hat. Sei getrost und unverzagt. Ich bin mit dir. Und es ist wichtig, dass wir diese Worte haben, auch für Josua. Und der Herr macht ihm, er hat sogar später noch die Begegnung mit einem Engelsfürsten. Das war besonders kostbar. Das heißt, er hat einen Blick in die unsichtbare Welt und sieht, da ist nicht nur er, der kleine Josua und die Israeliten, sondern da sind ganze Mächte, die sind da. Das würden wir gerne sehen in Itzehoe, die Engelsfürsten, die hier sind, oder? Und sagen, ja, Herr, die sind da. Und wir wissen, die sind da und wir sind nicht allein nur auf uns gestellt. Aber dann sagt der Herr, ich habe noch was, Josua, bevor du über den Jordan gehst. Ich habe noch ein Buch für dich. Ich habe noch ein Buch für dich. Lass das Buch dieser Weisung nicht von deinem Mund kommen. Betrachte es Tag und Nacht, dass du tust und hältst alles, was darin steht, dann wird es dir gelingen. Ich stelle mir vor, dass der Herr das auch so zu uns machen will, auch wenn wir es haben, dass er kommt und sagt, du Pastor, ich habe noch ein Buch für dich, wenn ihr über den Jordan geht. Das halte dich dran, ja, und du Älteste oder was du willst. Ich kann jetzt, gehe aber jetzt nicht zu allen Einzelnen hin, das tue ich nicht. Ihr versteht das. Aber es ist so schön. Ich möchte, dass wir so persönlich, der Herr legt uns sozusagen ein Buch in die Hand und sagt, ich habe noch ein Buch für dich. Ja, kostbar. Und wir denken, ja, gut, Herr, das ist schön. Die Bibel heißt übrigens eigentlich nur das Buch. Ja, Biblion ist griechisch, heißt das Buch. Also das ist das Buch. Wir sagen auch das Buch der Bücher oder die Schrift dann. Ich will jetzt nicht alle Ausdrücke dafür sagen. Und ja, was machen wir jetzt mit dem Buch, das uns der Herr so in die Hand legt? Sagt Josua, oh ja, danke schön. Ich habe noch ein bisschen Platz in meinem Rucksack, da tue ich das mal rein. Kann ja nicht schaden. Ja. Oder, oh ja, Herr, ich habe ganz viele Auswagen. Erinnere mich, die in meinem Regal stehen, die alle. Ich muss sie mal dringend abstauben, aber sonst ist wunderbar. Also danke für dieses Buch. Wenn ich es mal brauche, werde ich auch reinschauen. Auch eine Idee, ne? Aber brauche ich es eigentlich? Brauche ich es eigentlich? Ich glaube, gerade Christen, die in Gemeinden aufgewachsen sind, das sind ja sicher etliche von uns, haben manchmal mit einer bestimmten, auch Leute im Gottesdienst, Anfechtung zu kämpfen. Ach ja, das kenne ich schon. Ja? Ich kenne all diese biblischen Geschichten und so. Ja, okay, danke, kenne ich ja schon. Ist nichts Neues. Manchmal haben Gott gesagt, ja, okay, haben wir schon gehört. Ich weiß nicht, ob es manchmal uns so auf dem persönlichen Bibellesen geht, dass wir sagen, naja, Herr, ich weiß es ja. Gut, ich kann es nochmal lesen, damit ich es nicht vergesse, aber eigentlich weiß ich es. Ich weiß nicht, wer von uns mal die Bibel ganz durchgelesen hat. Und vielleicht gesagt, naja, die Bibel ist ein gutes Buch, ich habe es ja auch mal gelesen. Das wäre ja schon mal was. Aber hier sagt nicht Gott zu Josua, also, sondern lass das nicht von deinem Mund kommen. Betrachte es Tag und Nacht. Wir sind eine biblische Gemeinde, das glaube ich auch, das so viel, denke ich, das kann ich voraussetzen. Manchmal ist das sogar ein bisschen schwierig. Ich kenne oft in Diskussionen, dass dann über Fragestellungen es heißt, ja, das ist biblisch und das ist unbiblisch. Aber ehrlich gesagt, ich habe oft gefunden, dass die Leute, die immer mit diesem Wort biblisch um sich rumhauen, eigentlich nicht so genau wissen, was da drin steht. Ich mache mal einen Test. Ich bin ein böser Mensch, aber ich sage es wenigstens. Ich möchte mal gerne wissen, einen Test. Wer stellt sich zur Verfügung? An wen habt ihr einen erfahrenen Christen unter euch? Ich will es mal einhaken. Wen haben wir? Pastor wollen wir jetzt nicht fragen. Wer meldet sich freiwillig für diesen Test? Du? Ja, okay. Also ich komme. Pass mal auf, du kennst doch am Anfang, du bist?
Der Hermann.
Der Hermann, schön Hermann, ich bin der Ernst. Hermann, du kennst doch die Bibel am Anfang. Du weißt doch, als die Schlange die Eva versuchen will, da sagte sie ja, sollte Gott gesagt haben, nun sag mal weiter, sollte Gott gesagt haben,
ihr dürft nicht von diesen Apfel essen.
Oder, ja, war schon nicht schlecht. Wer hat es besser? Moment, jetzt. Also von diesem Baum der Erkenntnis. Etwas besser. Wer noch?
Von den Bäumen, die Früchte von den Bäumen essen.
Das ist schon sehr nah dran. Nein. Der Trick ist, tatsächlich sagt die Schlange, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen. Ich weiß, ich habe mit dieser Frage schon unzählige Pastoren und Gemeindeleiter reingelegt. Ja, das sitzt bei uns da so falsch drin. Das ist ja der Trick, dass die Schlange im Grunde mit einer Übertreibung des Gebotes kommt und sagt, sollte Gott euch alles verboten haben, liebe Christen? Nein, verteidigt die Eva. Also Gott, wir dürfen eine ganze Menge. Und schon hängt sie am Haken. Merkt ihr das? Aber merkt ihr, wie im Grunde wir Dinge im Kopf haben, die sind so drin und wir denken, kennen wir schon. Und wir kennen es eigentlich nicht. Ja? Wir lesen so oft auch über die Bibel weg. Josua hatte sicher einen besonderen Grund zu sagen, ach lieber Gott, das muss jetzt nicht sein. Er konnte nämlich sagen, Herr, es ist schön, dass du mir das nochmal schriftlich gibst, aber ich war doch dabei. Bitte. Er konnte wahrscheinlich sogar sagen, ich vermute mal, den großen Teil habe ich selber aufgeschrieben von diesem Buch als Sekretär von Mose. Stelle ich mir persönlich vor. Ich war dabei, ich war der Sekretär. Also da steht eigentlich für mich nichts Neues drin. Ich war dabei. Und trotzdem sagt Gott zu ihm, ich lege dir dieses Buch in die Hand und ins Herz. Ich persönlich habe gesagt, mir mal irgendwann gesagt, wenn Josua es nötig hatte, dieses Buch täglich, was für damals war, die Tora, täglich zu lesen, das er miterlebt hatte, das er vielleicht sogar zu Teilen oder ganz, das weiß ich nicht, geschrieben hat. Wie viel mehr bin ich darauf angewiesen, dieses Buch nicht von meinem Mund kommen zu lassen. Gott gibt's uns schriftlich. Warum eigentlich? Ich sag's mal als Erste, darum, damit wir uns drauf verlassen können. Ich kann mich nämlich auf mich nicht verlassen. Könnt ihr euch auf sich verlassen? Ehrlich, das ist schwierig. Ich habe auch zu viele, leider auch zu viele Geschwister, Brüder, Schwestern gesehen, die mir große Vorbilder waren und die dann doch plötzlich irgendwie in ganz schöne Verirrungen reingeraten sind. Und ich habe gedacht, Herr, wer bin ich? Dann kann ich doch, ich denke, die waren mir so Vorbilder. Wer bin ich dann? Ich kann mich auf mich nicht verlassen. Und wenn wir es im Alltag sagen, wir wissen doch manchmal, da schlafen wir ein oder wir haben gerade was mit dem Herrn, ja, das machen wir und wir sind voller Glauben und am nächsten Tag wachen wir auf. Der Glaube hat sich irgendwie über Nacht verflüchtigt. Haben wir doch zu oft gelebt. Oder wir machen Vorsätze und so weiter. Und unsere Gefühle von einem, ich bin mir ganz sicher, ich bin total verzagt. Das kann doch so schnell sein. Ich glaube, es ist genug, wenn ich muss das nicht noch näher ausführen. Wir können uns auf uns selbst nicht verlassen. Und ich denke, das ist gut, wenn wir das wissen. Ich habe manchmal für mich so gesagt, ich misstraue mir in allen Stücken. Ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich denke, es ist auch nicht ganz verkehrt. Wer kennt schon die verschlungenen Wege des Herzens und auch des eigenen Herzens? Was sind meine wirklichen Motive? Ich kann manchmal nur beten, Herr, erforsche du mich und erfahre mich. Ich weiß letztlich auch nicht, was alles in mir drin ist und wozu ich fähig bin. Und da ist das Wort Gottes, sagt, ich gebe dir was Verlässliches. Verlass dich nicht auf deine Gefühle, deine guten Vorsätze, sondern schau, was da drin ist. Nicht, Herr, ich fühle, dass es so ist. Okay, schön, wenn du das fühlst. Ich fühle mich heute ganz gläubig. Aber ihr wisst, das kann so schnell weg sein. Und es ist so gut, wenn ich sage, Herr, ich glaube nicht an mich und nicht an meine Gefühle. Ich glaube nicht mal an meinen Glauben. Quatsch, ne? Ich glaube an das, was du mir in deinem Wort schriftlich gibst. Und ich kann das lesen und sagen, Herr, ist mir schwer, das zu glauben. Ich kann mir das nicht mal vorstellen, aber ich halte mich an das, was steht und nicht, was ich mir vorstellen kann. Mit der Vorstellungskraft hat Josua sicher Phasen gehabt, wo er sich gut vorstellen konnte, wie er das Land einnimmt. Und dann gab es Phasen, wo er sagte, nee, es geht gar nicht. Und es war gut, dass er im einen Fall sagte, ich halte mich an das Wort und nicht an meinen Optimismus. Und im anderen Fall, ich halte mich an das Wort und lasse mich von meinem Pessimismus nicht runterziehen. Also, Gott gibt es uns schriftlich, damit wir uns darauf verlassen können. Es ist ja auch für uns schön, wenn wir mit den Verträgen machen und sagen, gut, wir versprechen das, aber es ist schön, wenn man sagt, und jetzt gibt der andere sagt, jetzt gebe ich dir es nochmal schriftlich. Nicht, weil wir einander nicht trauen, sondern weil wir einander unser Vertrauen schenken, oder? Nebenbei, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb Leute heiraten sollten. Dass wir uns nicht auf unsere Gefühle, sondern sagen, wir versprechen es und wir sagen auch nicht, du musst mir das glauben, ich habe dir das ja versprochen, sondern dass wir sagen, ich lege mich fest und ich mache das auch schriftlich. Und ich finde es, Gott ist gut, er macht seinen Bund mit uns schriftlich an dieser Stelle. Also durch Jesus vertieft sich noch am Kreuz, aber so will ich jetzt, auch im alten Bund, er macht schriftlich und sagt, ihr sollt euch darauf verlassen können. So, der Herr legt uns also diese das Buch und sagt, damit könnt ihr das Land einnehmen. Gut, ne? Was wollen wir denn jetzt machen mit dem Buch? Sollen wir das gut pflegen? Schön in ein Regal stellen? Ja, ist auch gut. Ich habe auch auf unserem Seminar zitiert einen neuseeländischen Christen, der auch auch Auslegung geschrieben hat und der selbst durch das Wort Gottes aus der Alkoholsucht freigekommen ist. Und schreibt irgendwann in seiner Biografie, Bibeln, die kaputt gehen, gehören Menschen, die heil werden. Wer hat schon eine Bibel kaputt gelesen? Ja, okay, aber da habt ihr hoffentlich eine neue gekauft, ne? Die sind ja zum Glück meistens, Leder hält ziemlich lang, aber Leinen geht irgendwann kaputt, dann ist Ende. Aber es ist im Grunde, die habe ich mal aufgestellt bei mir in der Ecke, ich mag sie nicht wegwerfen. Weil ich einfach denke, das waren Begleiter über viele Jahre. Die sind vollgeschrieben und die sind eigentlich auch, die kann man auch nicht mehr gut gebrauchen, aber das ist so ein Stück Segenserbe. Für mich ist es, die Juden haben übrigens immer die kaputten Bibeln eingemauert in eine Genisa. So hat man alte Schriften gefunden, weil sie sagten, das ist etwas Kostbares. Das ist nicht nur wo man sagt, das drucken wir jetzt wieder neu oder schreiben neu, sondern das ist ein Stück unseres Weges mit Gott. Also Bibeln, das ist etwas Wunderbares. Die sind zum Lesen da. Und zwar zum immer wieder Lesen. Hier heißt es, lass das Wort dieser Weisung nicht von deinem Mund kommen. Lies es einfach immer wieder. Ich denke, als Kinder Gottes, als Jünger, sollten wir einen Bund machen, Herr. Solange ich auf dem Weg bin, nehme ich dein Buch mit. Und ich werde nicht aufhören, darin zu lesen, wann immer das auch mir möglich ist. Ich will keinen Tag, wenn es irgendwie geht, sein, an dem ich nicht irgendwie, wenn ich keine Bibel dabei hätte, könnte ich sie im Kopf oder wie immer, das, was ich auswendig. Aber ich will keinen Tag ohne dein Wort leben. Ist das ein guter Entschluss? Schwester, lass uns doch den mal eben einen Augenblick in unserem Herzen fallen. Nur mal jeder jetzt für sich. Herr, ich will jetzt jeden Tag mit deinem Wort leben. Herr, du siehst, unsere Vorsätze sind so schwach. Aber du siehst jetzt, was wir dir im Herzen gesagt haben, Herr. Und ich will das auch für mich nochmal bestätigen mit meinen Geschwistern, Herr. Wir wollen mit diesem Wort jeden Tag leben. Und das soll unsere Nahrung und unser Kompass sein. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Liebe und diese Treue zu deinem Wort täglich in uns erweckst, in jedem, der dir das jetzt gezeigt hat. Heiliger Geist, weck du diese Liebe zum Wort Gottes und diese Treue. Amen. Ich bin nicht fertig, ich fange ja erst an. Gut. Wir sollen das lesen und da heißt es wörtlich, lass dieses Buch dieses Wortes, dieses Wo Buch dieses, dieser Weisung nicht von deinem Gesetz kommen, sondern, ja, heißt betrachte, sinne darüber nach in den verschiedenen Übersetzungen. Eigentlich steht ein Wort, das heißt, ich habe das gestern auch, ich würde es am ersten mit murmeln, mit leise aussprechen. Ja? Die Menschen der Antike haben ja grundsätzlich laut gelesen. Also nicht wie so, wir so nur in Gedanken. Sie haben das ausgesprochen. Auch Juden tun das heute noch, kann man in Israel, wenn sie die Tora lesen, die sprechen sie leise vor sich hin oder auch die Psalmen. Das heißt, sprich das aus, Josua, was du da liest. Sprich das aus. Es ist etwa ein Unterschied, ob wir etwas denken oder etwas aussprechen. Okay? Könnt ihr zwischendurch einen Witz vertragen? Müsst ihr. Also, weil es ist ein bisschen vom Negativen her gedacht, aber ich wollte das nochmal unterstreichen, diesen Gedanken. Ein Bayer ist mit seinem BMW ein bisschen schnell gefahren, wird angehalten, soll 200 € bezahlen, Strafe. Dann sagt der Bayer zu dem Polizisten, Herr Schutzmann, wenn ich jetzt sagen würde, sie sind ein Rindvieh, was würde mir das kosten? Oder würde mir das kosten? Oh, sagt er, 1000 Euro auf jeden Fall. Wenn ich mir das aber bloß denken würde, was wird es dann kosten? Na, dann kostet es natürlich nichts. Dann denke ich mir das. Also ich wollte damit negativ sagen, was wir aussprechen, hat Konsequenzen. Das gilt im natürlichen Bereich und das gilt auch im geistlichen Bereich mehr, als wir denken. Was wir aussprechen, schafft Realitäten. Und deswegen sagt Gott zu ihm, sprich dieses Wort aus, denk dir's nicht nur. Denk nur drüber nach, naja, Herr, klingt ja heute schön, oh, so ein wunderbares Wort. Sondern am Ende sprich das, was dir Gott gesagt hat, laut aus und mach es damit in deinem Herzen fest. Und Gott sagt, wer von Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Das heißt, da ist nochmal eine andere Realität. Wir erfahren sozusagen die rettende Kraft, indem wir das Wort Gottes nicht nur irgendwo wahrnehmen, bedenken, für gut und schön halten, sondern wenn wir sagen, jetzt spreche ich das, was mir Gott gezeigt hat, auch im Glauben aus. Es ist gut, wenn wir Dinge aussprechen. Im persönlichen Bereich, auch in der Gemeinde. Das entdecken manche Gemeinden. Ich kenne eine Gemeinde, in der ich früher häufig war, die in eine ziemlich starke geistliche Zeit ging, auch viele durchaus übernatürliche Dinge erlebt hat. Und dann haben sie entschieden, sie führen in die Gemeinde wieder das Glaubensbekenntnis ein. Ihr kennt das apostolische Glaubensbekenntnis. Der Grund war, weil sie gesagt haben, wir müssen diese Wahrheit aussprechen, gerade angesichts von allen Sachen, wo Leute Engeln begegnen und weiß ich was. Wir müssen die grundlegenden Wahrheiten immer wieder aussprechen. Und es ist oft so, wenn wir diese grundlegenden Wahrheiten aussprechen, dass auch das wie eine reinigende Kraft ist. Vorher geht oft alles wirre und da hat der eine den Gedanken und der andere den. Und plötzlich wird das Wichtige wichtig und wir sprechen die Wahrheit Gottes aus. Also das ist etwas, was wir als Gemeinden vielleicht noch mehr auch entdecken, dass wir das Wort Gottes wieder mehr aussprechen. Wir tun es ja zum Glück in Chorussen. Chorusse sind oft Proklamationen des Wortes Gottes. Das ist das Beste dran. Das sind ja oft nur Bibelworte, was heißt nur, ja, die wir jetzt singen. Und das ist gut so. Aber es ist so, dass wir wissen, das Wort Gottes hat eine Kraft. Und dies muss ausgesprochen werden. Ich denke, dass Josua, wenn er dann in schwierigen Sachen, vor schwierigen Situationen war, dass er, bevor er sein Schwert gezogen hat, erstmal das Schwert des Geistes gezogen hat. Und er sagt, Herr, das sind ziemlich viele da drüben. Und die scheinen eigentlich stärker zu sein als wir. Er sagt, Herr, ich spreche jetzt aus, was du mir gesagt hast. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir auf all deinen Wegen. Ich habe dir gesagt, du wirst dieses Land einnehmen. Merkte, bevor er das Land real einnehmen konnte, musste er das im Glauben und im Bekenntnis einnehmen und es sagen, so Herr, auf dieser Grundlage gehe ich jetzt und nehme das ein und gehe jetzt gegen diese Situation. Tag und Nacht, sagt der Herr, sollst du das tun. Ja, ich glaube, wir werden nicht Tag und Nacht die Bibel vor uns hinmurmeln, das ist ein bisschen schwierig. Zwischendurch müssen wir auch telefonieren oder sonst ein paar Dinge tun, wofür unser Mund gebraucht wird. Ja, das ist auch singen. Kann man ja auch nicht immer sagen, ich singe jetzt gerade das, was ich singen will, sondern ihr müsst schon singen, wofür ihr euch vereinbart habt. Das also nicht. Ich glaube, mit diesem Tag und Nacht ist, dass wir nicht abschalten. Es gibt ja auch. Sagen, jetzt sind wir im Gottesdienst. Jetzt das Programm Gott eingeschaltet, okay? Und dann gehen wir abgeschaltet, jetzt läuft ein anderes Programm. Dass wir sozusagen ständig in Empfang bleiben, dass das, was wir gehört haben, uns auch immer neu wieder erreichen kann. Einfach, Herr, ich schalte nicht ab. Ich glaube, weiß nicht, da sind wir sicher unterschiedlich gefährdet. Ich habe mich manchmal schon dabei erwischt, dass ich sagte, ja, Du schaltest jetzt ab. Jetzt, das war vorhin oder gestern oder vor einer Stunde. Hast du schon wieder alles vergessen, ja? Und wir sagen, Moment, Herr, ich will, vielleicht muss man es auch mit dem Herrn einfach am Bund machen und sagen, Herr, ich bitte dich, dass du mich daran erinnerst. Du siehst, ich muss jetzt irgendwelche Rechenaufgaben durchführen oder weiß ich was, wo mein Verstand gefordert ist. Aber ich will bewusst nicht abschalten, dass du dieses Wort weiter gebrauchen und mich daran erinnern kannst. So, das sollen wir mit dem Wort machen. Okay, schön. Und was macht das Wort mit uns? Ja, das steht ja auch. Gott sagt nicht nur, was wir mit dem Wort machen sollen, sondern er sagt auch, was das Wort mit uns macht. Genauer heißt es hier, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausführen. Ich will das noch ein bisschen ergänzen und will vier Dinge sagen, die das Wort Gottes mit uns macht, wenn wir uns so auf es einlassen. Das erste ist, es verändert und es reinigt uns. Ich glaube, dass Gott zu Mose, zu Josua gesagt hat, das soll nicht von deinem Mund kommen, weil er sagt, es geht nicht nur, dass ihr äußerlich das Land einnehmt, sondern dass ihr es verändert einnehmt. Okay? Dass ihr, wenn ihr das Land einnehmt, nicht mehr dieselben seid. Und das kann nur das Wort. Ihr könnt schnell mit Schwerten, wenn ihr stark genug seid, das ganze Land einnehmen und dann beginnt dasselbe im Grün. So ist es ja tatsächlich oft passiert. Dass dann zwar das Volk das Land eingenommen hatte, aber plötzlich der alte Götzendienst der Heiden unter neuen Vorzeichen begann. Und deswegen sagt Gott, du sollst da ständig in dieser Veränderung bleiben, damit du verändert wirst. Das kann man gut auf eine Gemeinde, glaube ich, übertragen. Wir wünschen uns alle, wir möchten eine große Gemeinde sein, wir möchten wachsen und so weiter. Gott will das auch, ganz klar. Wir wollen besonders, ihr wollt, dass junge Menschen zu euch kommen. Der Herr findet das auch. Der Herr ist für Wachstum auch. Er liebt junge Leute. Ja? Okay? Ihr wollt ja doch, oder? Aber die werden euch Ärger machen. Also nur so viel, ja? Man muss sich entscheiden. Entweder will man den Ärger haben, dann kann man die jungen Leute dazu haben, oder man will keinen Ärger haben. Naja, dann hat man das halt nicht, ja? Aber versteht ihr, ich wollte es damit sagen, es geht nicht nur darum, dass wir sagen, wir sind jetzt ganz viele und wir haben eine schöne Statistik oder wir haben ein reichhaltigeres Programm, sondern dass wir das Land, wenn ihr wachst, Geschwister, dass ihr darüber plötzlich verändert werdet. Als Einzelne und als Gemeinde. Wenn ihr am Ziel seid, dass ihr sagt, oi, wenn jemand von früher kommt, ich kenne euch gar nicht mehr wieder. Ihr seid nicht nur viele geworden, sondern Gott hat was ganz Neues geschaffen. Ist doch gut, oder? Also ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich mir schon gewünscht. So, okay, gut, wir gehen weiter. Und das Wort Gottes reinigt uns. Das ist ein Geheimnis. Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch zu euch geredet habe. Wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, dann zeigt uns das Wort ja automatisch auch immer wieder, wo wir falsch liegen und ja, sagen, oh, da ist noch ein Fleck. Können wir da ran, sagt der Herr. Das heißt, Wort Gottes und ein Prozess der Reinigung, das ist unvermeidlich. Und das geschieht im Bewussten, wo uns das klar wird. Aber ich glaube, es gibt manchmal auch Dinge, die merken wir gar nicht, wie das Wort Gottes uns verändert, unser Denken reinigt. Es gibt ja die schöne Geschichte von der schwäbischen Oma. Kennt ihr die? Thomas kennt sie, aber du hast noch nicht erzählt. Okay, dann erzähle ich sie. Und sonst hörte sie zweimal. Also eine schwäbische Oma, die geht zur Kirche und kommt wieder. Und ihr Enkel sagt, ich sage das mal auf Schwäbisch, weil ich war ja mal dort unten. So Oma, wie war es noch in der Kirche? Ihr versteht das, ne? Oh, Buh, schön war's. So Oma, schön war's. So, so. Worüber hat dort der Pfarrer predigt? Oh, das weiß ich nicht mehr. Oma, noch bist du aber blöd. Warum gehst du noch in die Kirche, wenn du nicht mehr weißt, worüber der Pfarrer predigt hat? Ja, sagt die Oma, weißt du, das ist bei mir so, wie bei einem Korb. Wenn ich da Wasser reingieße, fließt das Wasser durch, aber der Korb wird sauber. Ihr habt es verstanden? Das heißt, das Wort Gottes hat auch einfach eine Kraft, die uns reinigt. Ich komme zum Zweiten. Es ist eine Kraft, die uns schützt. Das ist auch ein Geheimnis. Vor vielen Jahren haben wir mal in einer Gemeinde einen Mann getauft, der war gerade aus dem Gefängnis gekommen mit Drogen, hat eine lange Karriere gehabt und wir hatten ihn auch in einem Glaubenskurs. Und irgendwann hat er gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Und ich habe dann oft gefragt, ihr dürft euch einen Taufspruch auch raussuchen, wenn ihr wollt, was Gott euch besonders so ans Herz legt. Und dann hat er gesagt, ich möchte gerne Psalm 119, Vers 5. Weiß jemand, was da steht? Da steht, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das heißt, es war so sein Wunsch, dass er sagt, Herr, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe schon eine ziemlich schwierige Karriere hinter mir und ich kann es nur, wenn ich dein Wort in meinem Herzen behalte, dass es auch mein Schutz ist, dass ich nicht wieder in alte Sachen und so weiter reinfalle. Ich denke, das ist wahr. Das Wort Gottes ist zu unserem Schutz gegeben. Ich denke, es gilt noch ein Stückchen weiter. Es ist gegeben, damit wir gelingen haben. Ich finde es gut, dann wird es dir gelingen. Also Gott will nicht, dass unser Leben ständig im Scheitern ist. Und dass wir dann sagen, Herr, wir werden fromm, aber es ist ansonsten eine Katastrophe. Ich denke, es ist das Normale, dass Gott sich freut, wenn unser Leben gelingt. Auch wenn Gemeinde gelingt, wenn er sagt, Herr, es ist toll, dass das geht. So wie es etwa zum Beispiel bei Josef steht. Er war ein Mann, dem alles gelang. Ja, ein Mann des Gelingens, weil er mit Gott war. Das heißt nicht, dass immer alles glatt geht, das müssen wir mal deutlich sagen. Diese Stelle, die ich zitiert habe von Josef in 1. Mose 39, da wird berichtet, dass Josef gerade mal wieder ins Gefängnis gewandert ist. Sozusagen von einer Falle in die nächste. Später ist er in den Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses noch gekommen. Aber immer heißt es dann wieder, an der Stelle, wo es dann in so eine neue Falle geht, und der Herr war mit Mose, mit Josef. Und was er tat, dazu gab er es Gelingen. Und die Leute sahen das, sogar die Gefängnisaufseher sagten, hier ist irgendwie ein Geheimnis. Hier schenkt Gott Gelingen. Ich finde es wunderbar. Und ich glaube, wir dürfen das vom Herrn erbitten, auch vielleicht, wenn wir in Bereichen sind, wo wir kein Gelingen haben. Ich wage mal ein bisschen. Ich glaube, dass Gott uns zum Beispiel auch in unserem Beruf Gelingen geben will. Wenn das nicht so ist, gibt es zwei Möglichkeiten, dass wir sagen, Herr, ich muss mal sehen, ich scheine irgendwie den verkehrten Beruf zu haben. Oder ich muss irgendwie, aber grundsätzlich will doch Gott nicht, dass wir jeden Tag aufstehen mit einem Horror und sagen, oh, das geht alles schief. Wir sollten da mit Gott drüber sprechen. Er will, dass unser Leben gelingt. Und er will auch am Ende, auch wenn es manchmal durch taffe Zeiten gehen kann, dass auch unser Gemeindeleben gelingt. Ich weiß, da muss es manchmal auch, ja, da gibt es auch manchmal Kämpfe. Wenn sich was bewegt, dann entstehen Spannungen, das ist natürlich. Aber er will, dass es am Ende gelingt. Und das dürfen wir ihm auch hinhalten, wir für Gemeinden beten, Herr, du hast doch gesagt, du willst, dass das gelingt. Wir können es nicht machen, aber wir wollen dein Wort, mit deinem Wort leben, damit auch unser Gemeindeleben gelingt. Und ja, und ein letztes. Das Wort Gottes will etwas machen, das unser Leben, auch unser Gemeindeleben, unser persönliches Leben nachhaltige Solidität hat. Nachhaltig können wir also nicht kurzfristig und dann war es das, sondern nachhaltige Solidität. Ich wollte mal ein schönes Fremdwort sagen, entschuldigt bitte. Der Herr Jesus sagt das auf Deutsch, wenn er sagt, jeder, der mein Wort tut, hält, hört und tut, der ist wie ein Haus auf einem Felsen gerichtet. Und wenn es stürmt und Wasser kommt, dann kann sein, dass das ordentlich rüttelt. Und ein paar Ziegel können auch runterfallen, keine Frage. Aber dieses Haus wird bleiben, weil das Fundament fest ist. Es ist auf dem Fundament des Wortes gegründet. Das ist entscheidend. Wir hatten mal eine Gemeinde, ich war einmal in der Gemeinde, da war das nicht so. Thomas, das ist die Gemeinde Westerstede. Du weißt das nicht mehr, als du kamst, gab es diese Kirche, glaube ich, schon nicht mehr, die alte, oder? Die alte Kirche in Westerstede wurde zur Zeit der Inflation gebaut. Und da war ja alles knapp, vor allem Ziegelsteine waren sehr knapp und teuer. Und der Gemeindeälteste damals sagte, als sie anfingen und wollten das Fundament, die Steine brauchen wir für oben, das ist doch klar. Und sie haben im Grunde so viel, mehr war es wirklich nicht, und da hat die draufgesetzt. Als ich hinkam, 50 Jahre später oder ungefähr so, nicht ganz 50 Jahre, da sah die Kirche schon so aus. Könnt ihr es vorstellen, das heißt, die Mauern waren rund. Das Dach hatte schon in sich keine richtige Stabilität und drückte auf die Ausbauer. Es gab schon Anker zwischen den Wänden, die halfen, dass das nicht gleich auseinanderfiel. Wir haben dann einen Architekten gehabt, der sollte also uns zeigen, wie wir das noch retten können, und hat gesagt, hier ist nichts mehr zu retten. Wir können das nicht renovieren, weil das Fundament nicht stimmt. Wir können das nur noch abreißen und können ein neues Haus bauen mit einem Fundament. Ich sagte nachhaltige Solidität. Und ich glaube, dass eine Gemeinde und auch ein Christ auf die Dauer nur nachhaltig sein kann in ihrem Christsein, wenn sie im Wort gegründet ist. Vieles andere kann schnell gehen, da kann viel Optimismus und da können schöne bunte Verzierungen sein, aber wenn etwas auf die Dauer haltbar sein soll, dann muss es auf dem Wort gegründet sein. Auch wenn das nicht so schnell geht. Erinnert euch mit dem Haus, wenn man der das auf Sand gebaut hat, der war schnell fertig. Der hatte Einweihung gefeiert und die tolle Party gemacht, da waren die oben noch nicht mit dem Fundament fertig. Weil die mussten ja die Sachen da hochschleppen. Und vielleicht hat er gesagt, naja, das ist ganz schön altmodisch, was sie da hinten machen. Das brauchen wir nicht. In unserer Zeit haben wir eine neue Baumethode, die funktioniert auch auf Sand. So. Versteht ihr, was ich meine? Es geht darum, dass unser Leben sturmfest, nachhaltig ist. Auch unser Gemeindeleben. Dass wir einfach in kritischen Situationen bestehen können. Und das können wir nur, wenn wir im Wort sind. Es gibt ja eine Versuchung, die im Evangelium beschrieben wird, wo Satan kommt und sagt zu Jesus, pass mal auf, geh auf die Zinne des Tempels und spring. Und nun kommt Satan ganz clever und sagt, guck mal, Psalm 91 steht, ich habe meinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Also biblisch, ja? Psalm 91 ist ein messianischer Psalm. Du bist der Messias, also? Jesus war im Wort gegründet und sagt und kennt eben nicht nur einzelne Sprüche und sagt, es steht geschrieben, und er beruft sich nicht auf seinen Satan, du bist ja blöd und ich bin cleverer, sondern er sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Merkt ihr, so kann nur jemand auch an dieser Stelle reagieren, der im Wort lebt und dem der Heilige Geist ein Wort dann geben kann. Denn mit reiner Logik, auch mit theologischer Logik, war hier nichts zu schaffen. Für mich war es deshalb wichtig als Pastor, dass ich gesagt habe, ich will immer wieder die Bibel ganz durchlesen. weil ich will das so präsent vor mir haben, die ganze Bibel. Und nicht, dass mir jemand Bibelvers vorhält und irgendwas und ich sage, naja, mach's wohl ihr Recht haben. Sondern dass ich auch immer das Gesamte der Schrift, auch das Ganze, die ganze Schrift im Herzen habe. Und sagt der Herr, und das sollst du tun und du sollst es halten und tun. Halten heißt zunächst mal für mich festhalten. Ich empfange ein Wort und sage, Herr, das halte ich fest. Das lasse ich mir nicht nehmen. Wenn ihr auch beim Bibellesen Bibelworte, die euch ins Herz gelegt habt, wir haben darüber gesprochen, ist es so gut, aufzuschreiben und sagen, Herr, das halte ich fest. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Egal wie meine Gefühle sein werden. Ne? Und dann auch sagen, Herr, gibt es irgendwas, was ich tun kann? Das erste wird häufig sein, dass ich sage, Herr, ich spreche das jetzt vor dir aus und sage, ich glaube, was du mir heute gesagt hast und spreche das im Glauben aus. Manchmal kann sagen, dass der Herr sagt, und dann tu etwas, das deinen Glauben zeigt. Das ist noch eine zweite Frage. Aber er merkt, es ist wunderbar, der Herr gibt es uns schriftlich. Ja? Und er gibt es uns in die Hand. Und er sagt, nimm's, bleib darin und lass es in dein Herz kommen. Und du wirst diesen Segen empfangen, von dem er in seinem Wort sagt. Ich habe jetzt einen folgenden Vorschlag. Wir gehen einfach über. Ich schlage vor, wir stehen auf. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt nicht beten, sondern dass wer das mag und Worte, die uns Gott mal gegeben hat oder die er uns jetzt gibt und die für uns wichtig sind, dass wir die laut im Glauben aussprechen. Habt ihr verstanden? Einfach Bibelworte, die für uns persönlich wichtig sind. Lasst uns mal laut aussprechen, ruhig auch, dass die anderen hören und dass der Feind sie hört und weiß, wir stehen auf dem Wort Gottes. Amen. Lass uns aufstehen.
Möchte ich gerne segnen, auch im Namen der Gemeinde. Herr, auch wenn das manchmal so ist, dass wir dich nicht verstehen, danke, dass wir dein Wort haben, dass du uns gibst, dass du uns schriftlich gibst, damit wir uns darauf verlassen, auch in unserem mannigfaltigen Nichtverstehen. Danke, dass dein Wort stärker ist, es in unser Herz hineinwirkt und Hoffnung und Glauben wirkt. Danke dafür. Und ich danke dir, dass Ernst uns dein Wort nahegebracht hat. Danke, Herr, dass wir spüren, dass dein Wort in ihm lebt, dass das glaubwürdig ist, dass das authentisch ist, dass das in ihm gewachsen ist, in einer Beziehung zu dir, die manche Höhen und Tiefen durchstanden hat. Danke, dass er uns daran Anteil gegeben hat, dass er unsere Liebe zu deinem Wort gestärkt hat. Und so bitte ich dich, dass du ihn segnest, dass du ihm die Freude an deinem Wort erhältst und sie noch stärkst, dass er tief in dir gründet und dass er wie ein Baum ist gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Komm und sende ihn so in die Dienste hinein, in seine Ehe und Familie, in seine Gemeinde. Sei du mit ihm, du treuer Gott und Vater. So sei der Herr mit dir, Ernst. Amen.
Danke.
Und lieber Vater, danke, dass du uns auch dein Wort gibst im Blick auf unsere Bedürfnisse und Bitten. Du hast gesagt, wir sollen alle Sorgen auf dich werfen, du sorgst für uns. Herr, wir haben das eben im Austauschen, im Hineinsprechen deines Wortes hier in die Gemeinschaft schon gehört. Und wir wollen das in Anspruch nehmen. Und danke, Herr, dass du auch all das, was wir haben es eben uns zugesungen, gegenseitig und dir auch als unser Vertrauen, dass du ein Herr der Herren bist, ein Herr des Alls, einer, der alles in der Hand hat, Herr, darauf vertrauen wir im Angesicht dieser chaotischen Welt. Du bist Herr, das sprechen wir aus, Herr, über dieser Welt. Und du wirst sie zum Ziel führen, du lässt sie nicht einfach fallen. Danke dafür. Du bist der wiederkommende Herr. Herr Jesu, komme bald. Und der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Shalom, seinen Frieden. Amen. Gott mit euch.